Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr da jeden Tag einen Fall vom Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute der Zollikerberg-Mord mit Fabienne Sennhauser. Über einen Mord an einer jungen Frau, die den Schweizer Justizvollzug für immer verändert hat. Moderiert wird der Podcast von Noah Find. Das ist wie immer die erste Folge von dem Fall, Folge 2 und 3 und in dem Fall sogar eine Live-Aufnahme findet ihr im Feed von «Unter Verdacht» und auch als Link im Beschreib zu dieser Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den doch auch gerade. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann. Ciao zusammen.
Wir sind im Zollikerberg. Es ist der 31. Oktober 1993, ein Sonntag. Der Zollikerberg ist ein Ortsteil der Gemeinde Zolliken. Die liegt an der sogenannten Zürcher Goldküste. Im Dorf gibt es eine Pfadi, eine Feuerwehr, einen Schützen und einen Musikverein. Dorfbeizen, Bibliotheken, schöne Wohnquartiere, ein Spital und neben einem Seebad auch ein Hallen- und Freibad. Ein beschauliches Dorf am Stadtrand von Zürich also. Aber an diesem Sonntag macht sich Unruhe breit im Dorf.
Und dann habe ich gesagt, ja, sie, das ist mir gleich an sich ausgelöst. Und ich weiss einfach, dass mein Kind irgendwo in diesem Waldstück rein muss sein. Ich weiss das.
Von überall strömen Menschen zu einem Waldstück. Pfadfinderinnen, Feuerwehrleute, Dorfmusiker, Schülerinnen. Gegen 100 Menschen kommen zusammen. Geredet wird kaum, aber alle haben ein mulmiges Gefühl. Einige von ihnen tragen Plastikhändchen oder haben einen Stock in der Hand. Dann reihen sie sich auf. Gehen langsam in den Wald. Ihre Blicke sind auf den Boden gerichtet. Mit den Stöcken stochern sie im Laub. Schritt für Schritt für Schritt. Bis eine Person etwas entdeckt. Da ist ein Bein, halt durch den Wald.
Also der, der es gerufen hat, habe ich ganz deutlich verstanden. Und ich wollte gerade rennen, weil ich ja dann zu meinem Kind gehen. Und dann hat es dann geheissen, nur die Angehörigen da bleiben, alle anderen retour.
Es gehört einer toten Frau, die im Wald verscharrt ist.
Das ist die Geschichte von einem Mord, der den Schweizer Strafvollzug für immer verändert hat. Und es ist die Geschichte von einem langen Kampf um Gerechtigkeit. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und mir gegenüber im Studio ist Fabienne Sennhauser, Redaktorin und Tagesleiterin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Sie hat damals für die Zürichsee-Zeitung zu diesem Fall recherchiert. Hoi Fabienne.
Hoi Noah.
Fabienne, die Geschichte spielt also im Zollikerberg. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein Ortsteil der Goldküste-Gemeinde Zolliken. Zollikerberg liegt etwas höher als der Rest von Zolliken. Wer aus dem Zürich-Oberland kommt und die Stadt Zürich anvisiert, der fährt unweigerlich durch den Zollikerberg. Es ist ein Ortsteil, der nicht wirklich ein Zentrum hat, sondern der Ort erstreckt sich eigentlich der Forchstrasse entlang. 1993 hatte Zolliken etwas mehr als 11'000 Einwohner gehabt. Inzwischen sind es schon fast 14'000. Die Gemeinde liegt direkt am Zürichsee, grenzt an die Stadt Zürich, verfügt aber trotzdem über eine reiche Naturlandschaft. Und dazu gehört auch viel Wald.
Und nicht zum alle Missverständnis aus dem Weg räumen, es ist kein Berg, oder?
Nein, das ist ganz wichtig, es ist kein Berg.
Sondern einfach ein Teil von dieser Gemeinde Zolliken. Ein Ort, den du ziemlich gut kennst, oder?
Genau. Ein Teil von meiner Familie stammt aus Zolliken. Ich bin schon als Kind viel dort im Dorf unterwegs gewesen. Und seit einigen Jahren lebe ich jetzt selber im Zollikerberg.
Die Geschichte, wir haben es am Anfang gesagt, spielt im Jahr 1993, also vor 31 Jahren. Und in dem Jahr 1993, da hat nebst einem Teil deiner Familie auch die Familie Brumann im Zollikerberg gelebt. Wer war das?
Die Familie Brumann hat zu fünft in einem Reiheneinfamilienhäuschen unweit von der vielbefahrenen Forchstrasse gelebt. Zu der Familie gehören die Mutter Jeanette, der Vater Rudi, ihre Tochter Pascal, sie ist zu dem Zeitpunkt 20. Und Pascal hat noch zwei jüngere Geschwister, eine 2 Jahre jüngere Schwester und einen sehr viel jüngeren kleinen Bruder.
Die Familie Brumann hast du aber nicht persönlich kennt damals?
Nein.
Erzähl uns etwas über Pascal, über die älteste Tochter der Brumanns. Wer war sie?
Sie ist von allen eigentlich nur Paski genannt worden. Sie hat zu dem Zeitpunkt 1993 als Kinderkrankenschwester eine Ausbildung gemacht.
1993 hat man auch noch Krankenschwester gesagt, oder?
Genau, das ist ja so. Musik war etwas Wichtiges für Pascal. Sie hat Saxophon und Gitarre gespielt. Ihr grösstes Hobby aber, das war Pfadi. Sie war Leiterin und hat sogar andere zu Leiterinnen und Leitern ausgebildet. Sonst war ihr auch der Umweltschutz wichtig. Sie ist lieber mal zu Fuß gegangen, als sich im Auto chauffieren zu lassen. Auch an dem verhängnisvollen 30. Oktober. Aber darauf kommen wir später noch. Familie und Freunde beschreiben Pascal Brumann als sehr verspielte junge Frau. Sie hat Blumen und Kerzen geliebt. Aber sie war auch sehr geradlinig und kämpferisch in ihrer Persönlichkeit. Sie hat auch Karate-Stunden genommen. Allen, die Pascal nachgestanden ist, die betonen immer ihre Fröhlichkeit. Pascal war jemand, mit der er immer gelacht hat.
Es war sehr fröhliche und eine aufgestellte gewesen. Und es hat mal jemand gesagt, sie kommt mir vor wie ein Schmetterling. Von einem zum anderen und jedem etwas schön zu sagen und ihn aufstellen. Ja, und sie hat die Leute so mitreissen.
Sie, die wir hier hören, ist die Mutter von Pascal, also Jeanette Brumann. Wo hat sie da ihre Tochter beschrieben?
Die Töne stammen aus einem Dokumentarfilm vom SRF. Vor allem Mutter Jeanette ist in den 1990er Jahren immer wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Mittlerweile hat sich Jeanette Brumann komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Du hast uns jetzt die Familie Brumann vorgestellt mit der ältesten Tochter Pascal und der Mutter Jeanette. Ihr Leben im Zollikerberg hat sich am 30. Oktober 1993 für immer verändert. Dabei hat alles angefangen wie ein ganz normaler Samstag.
Genau. Für Pascal hätte es eigentlich ein richtiger Freudentag werden. Die 20-Jährige hat am Nachmittag rund ein Dutzend Pfadi-Gespändli zu Leiterinnen und Leiter ehren. Es wäre die letzte Pfadi-Übung für Pascal. Am 1. hat sie für das in der Zolliker Almend abgemacht. Zolliker Almend markiert den Übergang zwischen dem Zollikerberg und dem Dorf Zolliken. Von Pascal, ihrem Wohnort, sind es etwa 10 Minuten Fussmarsch dorthin. Etwa am 1:15 hat sich Pascal daheim parat gemacht für Pfadi. Ihre Mutter war auch daheim. Sie hat ihr angeboten, sie runterzufahren. Aber die Tochter hat abgelehnt, aus Umweltschutzgründen, wie die Mutter später gegenüber den Medien erzählt hat.
Pascal hat die letzte Pfadi-Übung und hat abgemacht um 1 in Zolliken. Ich habe dann gesagt zu einer, ich soll dich schon runterfahren. Aber sie hat gefunden, nein, sie gehe ich in den Veloweg. Das ist unsere Verbindung zu Zolliken. Das ist etwa 10 Minuten dort ab. Und das sehe ich kein Problem. Und fürs Autofahren, das sehe ich nicht gut. Umweltschutz und so, sie war ja so ein bisschen angehaucht.
Also macht sich Pascal zu Fuß auf den Weg. Sie ist für das aber nicht der Strasse gefolgt, sondern sie hat sich entschieden, wie hunderte Mal davor auch schon, den direkteren Waldweg zu benutzen.
Wie hunderte Mal auch schon, aber das Mal, an dem 30. Oktober 1993, da ist etwas anders als sonst.
Ja. Pascal kommt nie bei ihren Pfadi-Kolleginnen und Kollegen in Zolliken an. Niemand weiss, wo sie ist. Das passiert bei ihr sonst nie.
Wieso nicht?
Sie war eine sehr gewissenhafte junge Frau. Sie hat sich immer bei ihrer Familie gemeldet, auch wenn sie nur eine halbe Stunde zu ihrer Freundin ist.
Pascal war sehr gewissenhaft. Und wenn sie gesagt hat, ich bin um 4 Uhr oder um 5 Uhr und sie ist nicht heimgekommen, dann hat sie uns immer benachrichtigt. Darum habe ich gewusst, irgendetwas stimmt nicht, wo sie dann nach den 4 Uhr nicht da war.
Das Mal hat niemand gewusst, wo sie ist. Haben dann die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die sie ja erwartet haben, zum Beispiel, haben die nach ihr gesucht?
Im ersten Moment haben sich die Pfadis wohl noch gar keine Sorgen gemacht. Erst um 17:30, als die Übung beendet war, hat bei der Jeanette Brumann, bei der Mutter von Pascal, das Telefon geläutet. Freundin hat sich erkundigt, wo der Pass gießig.
Es hat etwa um 5:30 ist bei uns ein Telefon eingetroffen und dann gefragt, wo der Pass sei. Dann habe ich gesagt, was haben die? Die ist doch in der Pfade. Und dann hat sie mir gesagt, eben nicht. Und dann bin ich irgendwie wahnsinnig auf Alarm geschaltet und schaurig nervös, was eigentlich nicht meine Art ist. Vor allem um 5:30, weil die Übungen gehen immer 5:30. Und sie hat ja noch gesagt, sie will besprechen, was sie abends noch machen will. Das war ihr letzter Tag in der Pfade.
Und was passiert dann als nächstes?
Der Pascal, ihre Mutter, ist sofort beunruhigt. Trotzdem fährt sie wie vereinbart ihre jüngere Tochter in die Stadt. Für den Fall, dass Pasqui inzwischen daheim ankommt, hinterlässt sie eine kleine Notiz. Abgemacht haben sie, dass sie später noch zusammen zu Nacht essen. Als Janet Brumann in der Stadt auf ihren Mann trifft, ist sie sich aber eigentlich schon sicher, dass irgendetwas nicht okay ist. Sie findet, wir müssen heim. Pascal ist immer noch nicht zurück. Also fängt die Mutter an, Freundinnen und den Freund von ihrer Tochter abzutelefonieren. Aber niemand weiss, wo Pascal könnte sein.
Und dann bin ich aber selber sehr nervös gsi, haben dann angefangen zu telefonieren und irgendwo ist es, hat man es irgendwie wie nicht mehr fassen, die Zeit hat man nicht mehr können irgendwo reinstufen.
Und dann schaltet sie die Polizei ein.
Genau. Es braucht aber ziemlich viel Überzeugungsarbeit, bis die überhaupt in Zollikerberg fährt. Eine 20-Jährige, die sich einen halben Tag nicht bei der Mutter meldet, das nehmen die zuerst gar nicht ernst.
Ja, in vielen Fällen ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung. Pascal, ihre Mutter, die kann die Polizei aber dazu bringen, dann doch nach der Pascal zu suchen.
Ja, genau. Janet Brumann gibt nicht auf. Immer wieder erklärt sie den Beamten, dass es nicht dem Charakter ihrer Tochter entspricht, einfach so nicht heimzukommen. Schließlich fahren zwei Kapo-Beamte zum Haus der Familie Brumann. Die Beamten organisieren sogar Spürhunde, die dann noch das Waldstück absuchen sollen, wo Pascal zuletzt gewesen sein soll.
Das passiert alles noch an dem gleichen Samstag.
Genau. Die Schwierigkeit ist aber, es ist schon Ende Oktober und es wird einfach früh dunkel. Darum wird die Suche auch schnell abgebrochen. Von der Pascal fehlt immer noch jede Spur.
Von dieser Dramatik bei der Familie Brumann im Zollikerberg kommt man aber außerhalb zu dieser Gemeinde nicht sehr viel mit über. Erst recht nicht gut 50 Kilometer weiter nordwestlich in der Gemeinde Regensdorf. Was ist das für ein Ort?
Genau, Regensdorf oder Regi, wie man es im Volksmund auch nennt, ist eine Zürcher Aglo-Gemeinde. Man kann es nicht anders sagen.
Eine andere Aglo-Gemeinde einfach als Zolliker oder Zollikerberg.
Genau. Mit seinen rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist es die grösste Gemeinde im Zürich-Unterland. Es gibt keinen Zürichsee, dafür einen Katzensee. Eine gewisse ländliche Idylle strahlt das einstige Bauerndorf noch aus. Aber bereits 1993 entwickelt sich die Gemeinde zu einer pulsierenden Vorstadt von Zürich. Schweizweit bekannt ist Regensdorf zu dem Zeitpunkt aber vor allem für etwas, für sein Gefängnis, die JVA Böschwies.
Und dort ist an dem Samstag, wo Pascal Brumann verschwindet, ja, recht normaler Betrieb, kann man sagen. Ausser für einen Inhaftierten war das letzte Oktoberwochenende ein spezielles Wochenende.
Genau. Es handelt sich um den Erich Hauert. Der damals 34-Jährige ist zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre im Gefängnis. 1983 ist er wegen einem Überfall auf ein Postamt im Kanton Basel-Land verhaftet worden. 2 Jahre später ist er dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Also du hast gesagt, wegen einem Überfall auf ein Postamt und nachher wird er aber zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Also warum denn das?
Wegen einem Überfall auf ein Postamt bekommt man selbstverständlich nicht lebenslänglich. Aber der Hauert ist 1985 auch wegen 16 Raubüberfällen, 10 Vergewaltigungen und 2 Mörde verurteilt worden. Das erste Mordopfer vom Hauert, das war eine 27-jährige Studentin. Im April 1982 hat er ihr in der Nähe vom Vita-Parcours in Thalwil aufgelauert. Er hat die junge Frau missbraucht und sie erstochen. Ein knappes Jahr später überfällt er eine 72-jährige Witwe. Auch sie wird von ihm sexuell missbraucht und erdrosselt. Außerdem raubt der Hauert die Frau aus. Der Erich Hauert ist also ein schwerer Sexual- und Gewaltstraftäter, der mittlerweile fast 10 Jahre im Gefängnis sitzt.
Schon seit 10 Jahren im Gefängnis und wird in dem Fall auch noch ein ganzes Zeitchen im Gefängnis bleiben. Erzähl mir aber noch ein bisschen mehr über den Erich Hauert, jetzt ausser die Taten, die er offenbar begangen hat. Was ist das für ein Mann?
Er wird 1959 in Basel geboren und erlebt eine schwierige Kindheit. Sein Vater ist ein Spengler, 10 Jahre älter als seine Mutter und er ist ein schwerer Trinker. Die Mutter verlässt den Mann darum, wo der Erich 3-jährig ist. Die Mutter schafft im Service und schafft es mehr schlecht als recht, ihren Sohn und sich durchzubringen. Der Erich Hauert wächst also in Armut auf, kommt schließlich in Tagheim und irgendwann in eine Pflegefamilie. In dieser Pflegefamilie soll er schikaniert und geschlagen worden sein. Als er 11 ist, begeht sein Vater Suizid. Trotz der widrigen Umstände schafft es der Hauert aber, eine 2-jährige Lehre als Fleischverkäufer bei der Migros zu machen. Nachher schafft er in verschiedenen Migros-Filialen in diesem Beruf. Er hat sogar eine Freundin. Doch als seine grosse Liebe bei einem Autounfall stirbt, scheint ein Wendepunkt in seinem Leben erreicht zu sein.
Wendepunkt, warum will er dann anfangen kriminell werden? Oder wieso Wendepunkt?
Genau.
Und jetzt ist er also 1993 schon seit 10 Jahren inhaftiert in der Pöschwies in Regensdorf. Und für ihn ist jetzt also an dem Wochenende vom 30. Oktober 1993 etwas speziell. Was genau?
Er hat Hafturlaub. 2 Tage unbegleitet.
Also das heisst doch einfach ganz frei die Justizvollzugsanstalt verlassen.
Genau.
Ist es zum ersten Mal, dass er so unbegleitet Urlaub bekommt?
Nein. Insgesamt hat er zu dem Zeitpunkt schon rund 100 Hafturlaub gehabt. Bereits 4 Jahre nach seiner Verurteilung hat der Hauert das Gefängnis zum ersten Mal verlassen. Damals begleitet und nur, um für ein paar Stunden seinen Psychologen aufzusuchen. Ab Anfang 1992 darf er dann auch unbegleitet das Gefängnis verlassen. Auch das nur ein paar Stunden und um seinen Psychologen aufzusuchen. Weil er sich gut verhalten, darf Erich Hauert ab dem Frühling 1992 dann sogenannte unbegleitete Beziehungsurlaub machen. Das heisst, er darf für einige Stunden Angehörige besuchen. Und weil er sich dort immer gut verhalten, immer pünktlich zurück im Gefängnis ist, werden am Erich Hauert dann ab 1993 sogar Beziehungsurlaub von 1,5 Tagen gewährt. Das heisst, er darf über Nacht wegbleiben. So auch vom Freitag 29. auf den Samstag 30. Oktober.
Aber jetzt gleich mal geschwind, Fabienne, du hast uns vorher erzählt, was der Erich Hauert schon alles gemacht hat. Er hat dutzende Raubüberfälle gemacht, er hat 10 Frauen vergewaltigt und sogar 2 Frauen umgebracht. Ist es normal, dass ein Täter, der so viele auch schwere Verbrechen begangen hat, unbegleitet einfach das Gefängnis verlassen?
Das mag heute erstaunen, aber zu dieser Zeit ist es nicht unüblich, ja. Man ist damals von einer sehr humanistischen Grundhaltung ausgegangen. Das heisst, jede Person hat eine 2. oder 3. Chance bekommen. Der Strafvollzug war darum komplett auf Resozialisierung der Täterinnen und Täter fokussiert. Ein Wegsperren für immer, das hat es nicht gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat eine lebenslängliche Strafe bedeutet, dass man bei guter Führung nach maximal 15 Jahren das Gefängnis verlassen konnte. Man hat bei jedem Täter probiert, möglichst schnell Vollzugslockerungen einzuführen. Das Ziel war, dass die Menschen bereits beim Verbüssen der Strafe Stück für Stück wieder in die Gesellschaft eingeführt werden können. Man ist davon ausgegangen, dass die Gefahr kleiner ist, dass ein solcher Täter nach der Entlassung wieder delinquiert, wenn er vorher schon Stück für Stück wieder in die Gesellschaft eingeführt wird. Mhm. Die Praxis gilt zu dieser Zeit für alle, auch für gemeingefährliche Täter wie der Erich Hauert.
Jetzt hat er an diesem Wochenende also Urlaub, unbegleitet, er ist also frei im Fuß. Was macht er denn?
Was der Hauert detailliert in seinem Freigang gemacht hat, das konnte ich nicht mehr rekonstruieren. Insbesondere, wo er sich am Freitag aufgehalten hat, weiss man heute nicht mehr. Was man weiss, ist, dass er im Verlauf vom Samstagmorgen in die Stadt Zürich gefahren ist. Dort hat er sich Brötchen gekauft, aber eben auch ein Messer und Klebeband. Dann begibt er sich in Zollikerberg. Er kennt die Gegend von seinen Therapiebesuchen. Statt zum Therapeut geht er aber in den Wald.
Dort her, in den Wald im Zollikerberg, dort gehen auch wir jetzt zurück. Wir erinnern uns, dort wird am Samstag, 30. Oktober, ja nach dem verschwundenen Pascal Brumann gesucht. Und zwar bis in die Nacht hinein erfolglos. Wie ist es dort weitergegangen bei dieser Suche?
Und kurz nach Mitternacht haben die Polizisten die Suche nach dem Pascal Brumann abgebrochen. Sie haben immer noch geglaubt, dass die junge Frau von selber wieder auftaucht. Die Eltern haben es darum geraten, nicht zu fest mit der Tochter zu schimpfen, wenn sie daheim wieder auftaucht. Sollte Pascal am nächsten Morgen aber immer noch nicht auftauchen, haben sie der Familie gesagt, dann sollen sie sich noch mal melden.
Und dann warten sie einfach die Nacht. Also das sitzen sie da und warten und warten und warten, bis es endlich ein bisschen heller wird. Und morgen um 6 Uhr habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ich meine Eltern angerufen und dann einfach gesagt, Pascal ist nicht heimgekommen. Meine Eltern haben nicht gefragt, was und so, sondern haben einfach gesagt, wir kommen. Weil sie haben genau gewusst, wenn Pascal nicht kommt, dann stimmt wirklich etwas nicht.
Am Morgen, um 6 Uhr, haben die Eltern nicht mehr ausgehalten. Gemeinsam haben sich Mutter Jeanette und der Vater Rudi aufgemacht in den Wald. Sie haben ihre Tochter gesucht. Wieder erfolglos. Am 8. Uhr sind sie zurückgekehrt, haben die Polizei angerufen und mitteilt, dass ihr Kind immer noch nicht auftaucht ist.
Und was hat die Polizei denn gemacht? Haben sie die Suche wieder aufgenommen?
Ja, aber nur dank viel Eigeninitiativen von der Familie Brumann. Die Polizei hat immer noch daran geglaubt, dass Pascal Brumann einfach fortgelaufen ist. Dann ist noch dazu gekommen, es war ein Sonntag. Und man hat nur wenig Personal an diesem Sonntag bei der Polizei. Darum hat man auch keine grossflächige Suchaktion starten. Die Familie Brumann hat es daraufhin selber in die Hand genommen und Leute im ganzen Dorf zusammentrommelt. In der kürzesten Zeit haben sie über 80 Personen zusammengebracht, die geholfen haben, nach dem Pascal zu suchen.
Findet ihr etwas?
Ja, nach bereits 20 Minuten wird der Suchtrupp, zu dem auch die Eltern und die jüngere Schwester von der Pascal gehören, fündig. ...150 Meter vom Waldweg entfernt entdecken sie, leicht verscharrt, eine Leiche von einer Frau. Nur ein Bein schaut aus einer Grube, gerade neben einem Baumstrunk, raus. Blätter und Äste decken den Rest vom Körper zu. Die Frau war nackt. Ihr Körper hat mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufgewiesen, unter anderem am Hals. Sofort wird der Fundort abgesperrt. Alle Helferinnen und Helfer werden nach Hause geschickt. Nur die Familie darf bleiben.
Für mich als Mutter war es noch schlimm, weil mir einfach gerufen, man hat etwas gefunden. Und alle zurück. Und irgendwie, man hat dann gesagt, man hat jemanden gefunden. Aber eigentlich nie gesagt, dass das Pascal ist. Aber irgendwo spürt man es ja, dass das so eine Tochter ist. Und irgendwie einfach, man muss dann warten, warten, warten.
Ist das ihre Pasqui, die gefunden worden ist? Sie wissen es nicht. Niemand sagt etwas. 5 Stunden müssen sie im Wald ausharren. Es ist schon Abend, bis sie zu den Leichen gelassen werden. Dann die traurige Gewissheit. Es ist Pascal Brumann.
Es ist Wahnsinn, so macht das Gefühl. Man darf nicht anlangen, man darf nicht in die Arme nehmen, man darf einfach nichts.
Das war Folge 1 vom Fall Mord im Zollikerberg. Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Die Beamten haben sich also vor Gericht für ihr Handeln verantworten. Das hat es so noch nie gegeben.
Wir fragen uns, was ist mit Pascal Brumann passiert? Was hat Erich Hauert damit zu tun?
Wir haben schon längere Zeit Probleme mit dem Strafvollzug, weil wir das Gefühl hatten, es werde zu locker umgegangen mit Bedrohungstäter und Gewalttäter.
Und wie reagiert die Öffentlichkeit und wie der Pascal Brumann ihre Eltern?
Sie will sicher gehen, dass so etwas nie mehr passiert. Damit mischt sie sich sehr schnell in eine sehr politische Diskussion ein. Und in dieser Diskussion hat sie als Mutter natürlich eine wichtige Stimme. Man hört ihr zu.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast von Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Die nächste Folge zu diesem Fall kommt in einer Woche, also nächsten Dienstag. Ausser ihr habt ein Abo vom Tagi, von der BZ, von der BATZ oder von einem anderen Tamedia-Titel, dann könnt ihr schon jetzt alle drei Folgen zu diesem Fall durchhören. Wo und wie das geht, lest ihr in den Shownotes. Zu diesem Podcast gibt es auch einen Newsletter. Der heisst «Auch unter Verdacht». Und wenn ihr den abonniert, dann schicken wir euch jede Woche die aktuelle Podcast-Folge und aber auch weitere spannende True-Crime-Inhalte zu. Wenn ihr Rückmeldungen oder auch Fragen zu dem Fall habt, schreibt uns gerne ein Mail, und zwar an podcasts@tamedia.ch. Erzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall Fabienne Sennhauser. Skript Sarah Spreiter und Noah Fendt. Schnitt und Produktion Sarah Spreiter. Redaktion Tina Huber. Sounddesign Tobias Holzer. Die Töne von der Jeanette Brumann, die sind aus zwei SRF-Docs zu dem Fall. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.